Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und einem weiteren Match of the Week. Heute geht es mal zu TNA. TNA Turning Point 2004 ist angesagt und es heißt Six Sides of Steel zwischen America's Most Wanted und Triple X. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir der ist der Chris. Wunderschönen guten Tag, Chris.
Hallo, Olfi. Na, alles gut bei dir?
Alles super. TNA zu der Zeit, der heiße Scheiß, oder?
Ja. Also es hat da so seinen Ruf schon auf jeden Fall gehabt. Ich weiß, ich bin, glaube ich, 2004 noch nicht da drauf gekommen. Das müsste ein Jahr später gewesen sein, dass ich das so für mich entdeckt hatte. Da lief es dann öfters mal auf Eurosport und Christian Bruns hat das, glaube ich, kommentiert, wenn mich nicht alles täuscht.
Das ist durchaus möglich. Ja. Ich meine mich auch an sowas zu erinnern. Ich habe das damals schon relativ regelmäßig verfolgt über Quellen, sagen wir es mal so.
Hast du ja Tape-Trading gemacht?
Ich weiß nicht mehr, worüber. Ich glaube, 2004 müsste ich auch schon relativ schnell das Internet gehabt haben. Ich glaube, da habe ich mal andere Quellen gesucht. Nee, aber ich habe mir auch damals die DVDs gekauft. Also sowohl vom ersten Pay-Per-View, das war ja Victory Road, das war die Show davor, als auch jetzt hier von Turning Point, da hatte ich von beiden die DVDs. Also das habe ich dann auch schon gemacht, weil ich gesagt habe, ich will da TNA auch unterstützen, weil das für mich damals wirklich eine krasse Alternative zu WWE gewesen ist. Also wirklich dieser Kontrast, den man da gehabt hat. Natürlich war da nicht alles geil, also auch wenn man jetzt sich hier die Card zum Beispiel anschaut, Six-Man-Tag-Team-Match mit AJ Styles, Jeff Hardy und Randy Savage, der dann später noch dazugekommen ist in das Match gegen die Kings of Wrestling mit Jeff Jarrett, Kevin Nash und Scott Hall. Nee, das war halt gar nichts. Aber ich habe das Produkt. Bitte?
Es waren sowieso schon mal so krude Sachen einfach dabei, ne? Auch wenn du dir die Zeit anguckst, wo sie da diese wöchentlichen Pay-Per-Views gemacht haben. Da sind schon mal seltsame Sachen gelaufen.
Auf jeden Fall. Aber hier hast du eben auch gemerkt, da sind auch so ein paar Namen dabei, wo dich fragst, okay, sind wir jetzt hier aus der Zeit gefallen? Da ist natürlich dann auch ein Johnny B. Badd noch dabei, da ist ein Glenn Gilberti noch dabei. Aber mir ging es halt damals vor allem darum, diese neuen jungen Gesichter zu sehen. Ich wollte einen Petey Williams sehen, ich wollte einen Chris Sabin sehen, ich wollte AJ Styles sehen, auch America's Most Wanted und Triple X genauso. Ne? Auch wenn Chris Daniels ja damals auch schon kein ganz junger Wrestler mehr gewesen ist und man Primetime Elix Skipper ja auch noch aus der WCW-Zeit kannte. Aber man wollte diese neuen Gesichter haben.
Elix Skipper hatte mir gar nichts gesagt zu der Zeit, aber einen Chris Daniels, den hatte ich vorher noch nirgends gesehen, ganz einfach. Ich war da zu der Zeit noch gar nicht so fix im Internet unterwegs. Und dann schaltest du halt irgendwie auf Eurosport und siehst dann so einen AJ Styles oder einen Chris Daniels, einen Samoa Joe und guckst, was die da abreißen. Oder auch ein Abyss dann, Alter. Und ich dachte, was geht denn da ab? Das ist ja sowas anderes als das, was ich hier wöchentlich bei SmackDown am DSF sehe. Und da hat sich für mich, auch wenn ich hinterher mit TNA starke Probleme hatte, was die gemacht haben.
Ja.
Aber TNA damals in dieser Form hat für mich eine ganz neue Tür zum Wrestling geöffnet. Ich mochte WWE, so war es nicht, aber das hat mir gezeigt, dass es so viel mehr gibt. Und das hat auch mich sehr geprägt dann, dass ich mich auf einmal für Indies interessiert habe und gemerkt habe, da ist noch was außerhalb. Und auch zu deutschen Shows gefahren bin, zu GSW damals, weil dann eben auch ein Chris Daniels auf der Card war.
Und ja, dadurch, bei mir war es halt eben dann der Ring of Honor-Bezug auch zu der Zeit schon. Ne? Es war ja auch 2004 um den Dreh, wo das da losging. Und da habe ich dann eben auch plötzlich Leute von der einen Promotion zur anderen Promotion springen sehen. Und absolut wichtig, um den eigenen Horizont hier zu erweitern. Und die Geschichte dieser beiden Teams und auch dieses Match dieser beiden Teams, das ist damals auch rumgegangen. Also auch in der Szene natürlich diese Schlusssequenz mit dem Rana von Elix Skipper oben vom Käfig herunter, das ist eine Sequenz, die man heutzutage noch zeigt, die man heutzutage noch kennt. Aber auch die Fehde dieser beiden Teams ist eben absolut legendär gewesen. Und die reicht ja auch eine ganze Zeit lang zurück. Die reicht nämlich zurück bis ins Jahr 2003. Da gab es schon die ersten Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Gruppierungen. Damals gab es ja, also das war noch ein bisschen früher, also 2002, gab es ja unter Vince Russo das Stable Sex. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Und daraus wurde dann quasi eine Splittergruppe, war dann eben Triple X. Da waren dann Chris Daniels dabei, da war Primetime Elix Skipper dabei und zu Beginn auch Loki. Und die sind schon Anfang 2003, sind eben America's Most Wanted, und eben Triple X aufeinander getroffen. Triple X damals als die Heels. Mit Gürtelschlag haben sie das Ding dann hier gewonnen, also die Titelgürtel sich holen können, haben dann den Titel auch mit Freebirds Rules verteidigt und die Fehde dieser beiden Teams lief dann eine ganze Zeit lang weiter, zwischendurch auch eine kleine Unterbrechung, aber dann eben ging das dann hier gerade im Jahr 2004 nochmal ordentlich zur Sache. Bei Victory Road trafen die beiden Teams auch aufeinander, da gab es ein Last Man Standing Match zwischen den beiden und das konnte America's Most Wanted gewinnen, aber danach gab es nochmal die Attacke und dann eben auch das Eingreifen mit den Handschellen zum Beispiel, die hier von Triple X eingesetzt worden sind, das ist auch der Rückbezug, den wir dann hier haben und dann daraus die logische Konsequenz, wir packen das ganze Ding in das Six Sides of Steel, also ein Käfig-Match und eure Rivalität, die ist schon so groß, die muss dann hier auch enden und die Stipulation war ja hier auch, dass die Gruppierung, die quasi jetzt hier verliert, das Tag-Team, was verliert, das muss sich aufsplitten. So, um mal ganz kurz so die Hintergrundgeschichte zu erzählen, wie das hier gewesen ist. Das Schöne an diesem Video ist, das könnt ihr euch auf YouTube anschauen. Also ihr braucht kein Abo oder sonst irgendwas. Das gibt's auf dem YouTube-Kanal von Impact. Und da kann man sich das hervorragend anschauen.
Dazu möchte ich noch kurz was sagen. Denn falls ihr auch das Problem habt, was ich gerade hatte, als ich es angucken wollte, dieses Match ist einzeln auf YouTube über Impact Wrestling. Es hat auch noch irgendjemand anders hochgeladen, aber da ist die Qualität noch schlechter als Impact selbst. Das einzelne Match konnte ich mir nicht angucken. Da habe ich andauernd eine Fehlermeldung bekommen. Ich müsste mich anmelden, weil das nicht für alle Altersklassen geeignet ist. Ich war aber angemeldet mit meinem verifizierten Konto. Ich konnte es nicht sehen. Da war irgendein Fehler. Aber es ist auch der komplette Turning Point 2004 Pay-Per-View auf YouTube. Könnt ihr euch angucken. Ich habe das dann so gemacht, ich bin auf den Pay-Per-View gegangen und habe vorgespult zu diesem Match. Also wollte ich nur sagen, wenn ihr Probleme mit dem einen Match habt, dann geht auf den Pay-Per-View, das funktioniert.
Ja, genau, auch eine gute Alternative. Bei mir hat es funktioniert, also keine Ahnung, warum es bei denen nicht funktioniert hat.
Also ich habe es über die Smart-TV-App geguckt und die spackt manchmal einfach.
Okay. Naja, so wie bei mir, wenn das WWE-Network mal wieder einfach einen schwarzen Bildschirm anzeigt. Das habe ich momentan ganz häufig im Browser. Aber egal. Anderes Thema, glaube ich. Kommen wir hier mal zum Match, lieber Chris. Erstmal die Frage, die Leute, die hier beteiligt sind, deine Meinung zu denen?
Habe ich eine hohe Meinung zu. Also Elix Skipper war ja schon irgendwie so ein Highlight-Reel zu der Zeit bei TNA. Chris Daniels sowieso. Ich fand, der hatte auch gerade in dieser Zeit hatte der eine unglaubliche Ausstrahlung. Der wirkt in allem, was er gemacht hat, so sicher. Ja, und Storm und Harris auch, und da kann ich mich direkt entschuldigen hier in diesem Podcast, wenn ich die andauernd verwechsel, ich krieg das bis heute nicht hin, ne? Das war halt auch einfach ein richtig gutes Tag-Team. Das hat Spaß gemacht. Sie hatten ja auch viele so Brawler-Anleihen da drin, das hat mir gefallen. Das hat sich auch gut ergänzt dann eben mit so Leuten wie Skipper und Daniels. Und ja, ich glaube, Harris war ja auch hinterher mal bei WWE im Developmental-System, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Oder war Storm? Wie gesagt, ich verwechsel die beiden immer.
Ja, nee, Brayden Walker, also Chris Harris bei WWE hatten wir auch. Genau. Ganz kurze Zeit. Aber nicht besonders erfolgreich.
Richtig.
Da war der Cowboy James Storm längere Zeit, genau. Da war der Cowboy James Storm längere Zeit erfolgreich. Elix Ripper, ja auch jemand, den man noch aus der WCW kannte, ist jemand, der da schon Cruiserweight Champion gewesen ist, Tag Team Cruiserweight Champion. Chris Daniels, einer der Pioniere im Independent Wrestling und ja, America's Most Wanted, einfach ein richtig gutes Team. Vom wegen auseinanderhalten hatte ich hier in dem Match auch Probleme, was aber auch teilweise an der Bildqualität und an dem Käfig lag.
Ja,
also ich weiß nicht, wie es dir ging.
1080p am Arsch Impact. Das war ganz bestimmt nicht HD, was sie da angeboten haben. Ja, und durch den Käfig konnten wir echt nicht gut sehen. Dazu muss man auch sagen, ich wollte es mir eigentlich für einen Schluss aufheben, aber ich sag's dann jetzt schon. Die Kameraführung und die Regie teilweise auch sehr grausig.
Ja.
Da geht die Kamera von einer Aktion weg Und es wird in der Regie auf eine andere Kamera geschaltet, die hinter dem Oberschenkel von Chris Harris hängt und sowas. Ne? Also ganz, ganz seltsam. Ich habe da auch erstmal ein paar Minuten gebraucht, um reinzukommen und mich daran zu gewöhnen. Ich hatte die ganze Zeit so ein Found-Footage-Vibe irgendwie, wie das da vonstatten ging.
Ich war ein bisschen erleichtert, dass man wenigstens diese Kamera an einem Kameraarm oder an einem Kran quasi gehabt hat, die so oben über den Käfig quasi drüber geschmult hat, damit du wenigstens überhaupt irgendwas siehst. Weil ich hatte auch wirklich, also die America's Most Wanted konnte man kaum auseinanderhalten durch den Käfig. Also das ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil letztlich sind es ja vor allem die Koteletten von James Storm gewesen, die hier den Unterschied machen.
Ja, oh, und eins muss ich auch noch sagen, es ist eine sehr komische Stimmung, finde ich, in dieser Halle.
Ja, anfangs vor allem, ne? Also
ich finde, hinterher Ende hast du dann ja wirklich das Chance-Com mit This is awesome, best match ever und sowas kommt ja alles. Aber bis dann so zum letzten Drittel ist irgendwie so eine seltsame Unruhe einfach da. Also es wird nichts gechantet, es wird irgendwie so durcheinander reingerufen. Es sitzt so eine Olle im Publikum, die ganze Zeit irgendwas am Kreischen ist. Ganz, ganz seltsamer Klangteppich da im Hintergrund.
Mein lieber Sohn hat ein Buch, das heißt die Heule-Eule. Vielleicht saß die da auch im Publikum.
Die Heule-Eule von Turning Point 2004.
Genau das. Aber dann lass doch hier gleich mal in das Match einsteigen, weil es ist ja erstmal vielleicht ein bisschen überraschend. Wir haben ja erstmal reguläre Tag-Team-Regeln hier, ne? Also das wird dann auch brav aufgeteilt, jeder in seine Ecke und dann geht's hier eben zur Sache. Erste große Aktion, Full Nelson Slam, America's Most Wanted mit ein bisschen Double-Teaming hier zu Beginn und dann, Chris, haben wir auch zu Beginn schon sehr früh Blut im Match, nämlich Chris Daniels ist der Erste, der blutet.
Ja, und zwar wie ein Schwein. Und es hört auch nicht auf. Also es war ein ordentlicher Cut. Und da kann ich sowieso allgemein zu sagen, Cage-Matches haben wir auch schon öfters drüber gemeckert hier im Podcast oder bei den Hauptpodcasts, dass sie dann schon mal langweilig sind und so. Aber hier mochte ich es, und da hat man auch gesehen, dass die funktionieren können, wenn dann halt auch wirklich mal der Käfig als gefährlich verkauft wird. Und in diesem Match andauern hauen die sich mit den Köpfen da gegen die Streben und sie bluten. Und dann gibt's noch mal einen Slam gegen den Käfig. Dann hat das auch eine ganz andere Wirkung, so wenn man das schaut. Und es macht dann doch einen Unterschied eben zu einem normalen Match. Man hat ja oft genug gerade bei WWE in den letzten Jahren Steel Cage Matches gehabt. Da hättest du auch ein normales Match wrestlen können, quasi. Außer, dass es drei Rauskletterversuche gibt. Aber hier setzen sie diesen verdammten Käfig auch ein. Und da hat das auch direkt einen anderen Impact hier. Pun intended.
Ja. Ja, und das hat man ja dann auch weiter einfach verkauft. Aber auch die Bedeutung dieses Matches hat man dann ja hervorgehoben. Wir haben dann unter anderem Triple X, die eine gewisse Zeit lang hier ja die Ruder in der Hand haben sozusagen und dann, ich meine, es ist James Storm, erstmal Chris Harris isolieren und da sieht man zum Beispiel auch, dass ein Chris Daniels trotz der Wunde eben Headbutts zeigt und dann auch seinen Gegner hier in den Stahl drückt, dann auch James Storm draußen anspuckt, dann ne, kommt der eben rein, es gibt die Möglichkeit zum illegalen Double-Teaming, einen Elix Skipper, der dann auch mit seinen Martial-Arts-Fähigkeiten hier mit Kicks attackiert und dann aber im Endeffekt auch in den Maschen landet, als ihn hier Chris Harris fängt und mit dem Katapult in den Käfig befördert. Und dann gibt es den ersten Hot-Tag eben zu James Storm und der räumt dann eben erstmal ordentlich auf. Und du hast es richtig gesagt, es geht hier immer wieder hin und her, aber schon relativ früh wird hier der Death Sentence gezeigt und dann geht's aber auch in eine Phase, da bin ich mal gespannt, weil wir haben ja diese Handschellen, die dann auch relativ früh im Match zum Einsatz kommen und tatsächlich auch sowas wie eine Hot-Tag-Sequenz eigentlich späteren Verlauf einleiten. Da habe ich mir nur gedacht, Mensch, diese Handschellen, die ja unter einem Handtuch versteckt gewesen sind, die hat doch kein Mensch im Publikum sehen können durch die Maschen, oder?
Da habe ich gar nicht dran gedacht, du, aber stimmt.
Weil die haben nicht drauf reagiert. Die haben halt dieses Handtuch hochgehoben.
Ja.
Und Das war Inexcusable und keiner war so, oh, ne, oder sonst irgendwas, sondern es gab keine Reaktion auf die Handschellen, obwohl das einen Storybezug hatte.
Das fällt mir jetzt wie Schuppen vor den Augen, du hast vollkommen recht, Mann. Ich habe einfach nur, als die Handschellen kamen, so gedacht, oh, das könnte jetzt kippen. Das ist schon mal anstrengend dann so mit Handschellen im Match. Und habe da überhaupt keinen Gedanken dran verstanden. Aber du hast recht, auch hinterher, dann, wo du sagtest, dass, was dann quasi eine Hottech-Sequenz eingeleitet hat, wo dann die Handschellen genommen und ihm übergeben wurden, dass er sich befreien kann, auch keine Reaktion.
Ja. mit dem Schlüssel meinst du nicht?
Ja, mit dem Schlüssel, ja, genau.
Ja, und wobei, ich muss hier sagen, in dem Match, ich bin auch sonst kein Freund von Handschellen innerhalb der Wrestling-Story, weil sehr oft. Im
Schlafzimmer.
Ne, genau, wenn schon, denn schon. Aber sehr oft führt das zu, ich sag mal, Verzögerungen, es wirkt manchmal ein bisschen merkwürdig. Ich werde in meinem Leben nie vergessen, wie Marty Scurll seine Handschellen in der Tasche aus seiner Jacke rausholen wollte und dann hat die sich in seinem, ja, im Innenfutter quasi verheddert und er hat dieses Ding nicht rausbekommen. Also, kann sehr viel kaputt machen. Hier, finde ich, hat man es aber ganz gut gemacht. Also, da wurde dann Harris in der Ecke gefesselt von Elix Skipper, hat dann auch nochmal nachgesetzt, sodass der auch wirklich dann geblutet hat. Und da hat man es auch geglaubt. So, ja, okay, der kann jetzt nicht mehr. Der kann sich nicht mehr dagegen wehren. Der blutet, der ist fertig. Und dann nutzen, das fand ich auch sehr clever, Triple X hier auch den Schlüssel, um James Storm aufzuschneiden, lieber Chris. Also, das war dann auch mal richtig brachial hier, oder?
Ja. Vorher haben sie ihn dann noch so ein bisschen da angestachelt damit. Und dann es ist halt schon mal langweilig, wenn so Double-Team-Manöver die ganze Zeit kommen und sie machen ihn nur fertig. Und hier, das hat dem Match einfach noch mal so einen ganzen Schub an Intensität gegeben und auch herausgestellt, wie dreckig Triple X hier und in dieser Fehde dann agiert haben. Und es hat dann natürlich auch, wie du das vorhin schon sagtest, die Handschellen waren ja schon mal ein Thema in dieser Fehde, hat dann auch schön übergeleitet dann, dass sich genau das dann hinterher rächt. Dass sie das erst ausnutzen, wieder ihre Fiesheit da, und es dann hinterher nach hinten losgeht.
Genau, du hast Double-Teaming angesprochen. Triple X zeigen dann unter anderem so eine Powerbomb-Elbow-Kombination für eine große 2, wollen dann noch weiter nachsetzen. Da geht dann aber eine Clothesline daneben, sodass Chris Daniels Elix Skipper trifft. James Storm setzt nach, dadurch ist der Schlüssel frei, und dann haben wir wirklich so eine Phase, wo dann Harris in der Ringecke so gefesselt ist, den Arm ausstreckt und James Storm so versucht, in letzter Kraft dann auch ganz langsam und theatralisch ihm den Schlüssel zu reichen, hat man top gemacht. Und wirklich so mit allerletzter Kraft, du hast das Gefühl, weil alle bluten zu dem Zeitpunkt, das Gefühl gehabt, so jetzt, das ist jetzt der Augenblick, der jetzt kommen muss. Und Chris Harris macht das ja hier auch mit seinem Babyface-Comeback, was wir dann ja haben, macht das ja auch optimal, Chris, also, oder? Also der verkauft das ja hier bombig, wie er da quasi voll Wut getrieben Triple X auseinandernimmt.
Ja, wie du das vorhin schon angedeutet hast, das ist so ein Hot-Tag, den man sich wünscht in so einem hart geführten Tag-Team-Match einfach. Also man nimmt es ihm wirklich ab, dass er eigentlich fertig ist, aber dieser Hass auf Triple X ihn immer weiter anfacht und nach vorne gehen lässt. Was ich noch sagen wollte zu dem Schlüssel, wie der weggeflogen ist, das war halt auch geil gemacht. Das war so ein wuchtiger Spear, dass man es wirklich geglaubt hat, dass ihm da der Schlüssel wegfliegt. Das,
ja.
Das wirkte nicht einfach so wie, oh, Aktion abbekommen, ich lasse den Schlüssel fallen, sondern das hatte richtig Wumms dahinter. Also, ja. Das Match, ich finde persönlich, es braucht so in seinen, ja, ersten, sagen wir mal, 7, 8 Minuten, braucht es so ein bisschen seine Zeit. Aber dann wird es halt so intensiv und vor allem so glaubwürdig in seiner Intensität, dass es einfach nur Spaß macht.
Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Du hast nämlich eingangs ja auch das Publikum angesprochen. Das ist bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz so da, ne? Und erst bei dieser Comeback-Sequenz von Chris Harris geht's dann los. Dann gibt's ja einen Spinebuster gegen Daniels, wirklich schnelle Abfolge. Dann muss ja Chris Daniels mehrfach in den Käfig. Es gibt einen Reverse-Suplex in den Käfig gegen Elix Skipper. Und da hörst du auf einmal schon, dass das Publikum auf einmal loslegt. Und du hörst die TNA-Chants im Hintergrund. Dann trägt ja auch Chris Harris hier Daniels durch den Ring und schleudert den ja im Suplex quasi mehrfach in den Käfig. Und da ist das Publikum auf einmal da. Und das das chante sich ja fast schon so eine Euphorie rein, wirklich, in dieser Zeit. Da gibt es ja hinterher auch Best Match Ever Chance. Und die sind da wirklich drin, nachdem sie am Anfang eher so ein bisschen verhalten gewesen sind, ist dann hier die Stimmung groß. Und war trotzdem, das Match ist noch nicht gelaufen, Triple X kommt zurück und jetzt haben wir wirklich hier diesen Schlagabtausch eigentlich. Ne? Also America's Most Wanted gegen Triple X, beide quasi auf gleichem Niveau. Und dann geht's hier eben hin und her und hin und her. Und man wartet eigentlich nur darauf, dass eben ja die Finishing-Moves hier ausgepackt werden. Und die werden dann ja auch ausgepackt, Chris. Da haben wir nämlich dann unter anderem Triple X, die hier mal ganz, ganz frech, rotzefrech, wie es die bösen Heels so tun, den Finishing-Move von America's Most Wanted auspacken. Aber es reicht nicht zum Sieg.
Ja, richtig. Und das gefällt mir ja immer, wenn wirklich auch mal mit so Finishern und Signatures gespielt wird von Heels. Das kommt mir manchmal ein bisschen zu selten vor, denn gerade wenn du so ein arroganter Sack bist, dann willst du die ja auch demütigen. Und wenn das dann backfires, dann macht das ja auch noch mal viel mehr Spaß. Und hier hat das dann ja auch einfach eine Sequenz eingeleitet, die, ja, sagen wir mal, abgefahren ist, was da alles kommt. Also, dann gibt's ja noch die Superpower-Bomb da gegen Elix Skipper. Die sah schon geil aus. Angel's Wings von Daniels, aber die gehen auch nicht durch. Und dann hinterher gibt's dann ja noch diese Super-Rana da vom Käfigrand, die aber auch mächtig in die Hose hätte gehen können. Also, ich kenne diese Szene, ich habe das Match auch vor Jahren schon mal gesehen, ne? So ist es nicht. Aber jedes Mal, wenn Elix Skipper da auf diesem Käfigrand balanciert, in Anführungszeichen wirklich, das hat nicht viel mit Balance zu tun, und es so gerade schafft, abzuspringen und die Rana anzusetzen, boah, also da wird mir jedes Mal so ein bisschen schlecht, wenn ich das sehe. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Ja, man sieht ja auch, dass er beim Hochklettern ja schon Probleme hat. Also er braucht sehr, sehr lange, bis er die Balance überhaupt oben auf diesem Rohr quasi ja gefunden hat von dem Käfig. Und wie du schon richtig gesagt hast, ne, klar, so die ersten zwei Schritte, da ist noch in der Balance, aber du merkst auch relativ schnell, dass er dann so ein bisschen das Gleichgewicht verliert und Richtung Ring quasi pendelt, was logisch ist, du willst nicht nach draußen fallen, sondern dann fällst du lieber in den Ring. Das ist immer der kürzere Sturz. Aber ich weiß noch, wie das damals rumgegangen ist. Und das war ein unfassbarer Augenblick. Du hast sowas zu dem Zeitpunkt noch nie gesehen. Und das war so hochriskant. Absolut crazy. Und das funktioniert bei mir heute noch. Wenn ich drüber spreche, kriege ich direkt wieder Gänsehaut. Weil das so ein unglaublicher Moment gewesen ist. Und so eine hochriskante Aktion, da bin ich auch ganz froh, dass wir die nicht häufiger sehen. Aber ja, unglaublich, unglaublich einfach. Und ist eben auch das, was den Geist damals von TNA so gut widerspiegelt in meinen Augen. Dieses unbedingte Wollen und dieses unbedingte, ja, Brechen von Grenzen, auch über die Grenzen hinweggehen. Das hier hat da hervorragend zu gepasst.
Auch, und auch einfach zeigen, sowas seht ihr nur bei uns.
Ja, genau das. Und hier ist es ja dann eben auch so, ne, dass es ist es ja dann noch nicht mal, ne? Dann gibt's ja wirklich diesen Super Rana vom Käfig runter und dann springt ja noch mal Chris Daniels den Elbow, aber das Match ist ja trotzdem noch nicht vorbei, sondern es geht ja noch eine ganze Zeit.
Ja, auf die Super Rana und den Super Elbow kommt dann natürlich auch noch ein Super Tower of Doom.
Hast du gesehen, wie Chris Daniels da gelandet ist, der ganz oben gewesen ist und er hing ja irgendwie sehr schief da und der hat ja quasi gar keinen Suplex genommen, sondern der hat sich ja ganz merkwürdig in der Luft gedreht, weil er mitfliegen wollte sozusagen. Also ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen, wie er da gelandet ist. Es war ja auch kein Frontbump, aber sehr ungesund auf jeden Fall.
Ja, das sah komisch aus, aber ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass der TNA-Ring so klein ist, ne?
Ich hatte den Eindruck, das lag daran, dass ich glaube, James Storm ihn nicht richtig gehabt hat.
Meinst du?
Ja, und ich glaube, dass das also für mich sah es so aus, als ob sich Chris Daniels mit dem einen Fuß quasi noch abgestoßen hat, damit er überhaupt quasi mitfliegt und dadurch aber eine falsche Rotation reingebracht hat.
Ja gut, das klingt natürlich auch einleuchtend. Aber ich fand sowieso, also bei diesem Super Tower of Doom, da habe ich halt auch geschluckt, weil der Ring ist halt schon echt klein. Also du siehst das ja so richtig, wo diese Kamera, die du vorhin schon angesprochen hast, immer so rüberfilmt. Da ist da nicht so viel Platz, wenn da, ja, vier Männerlängen da so auf die Matte knallen.
Ja, also auch hier wieder hochriskant und gerade auch nach diesem Match, was die ja alle da in den Knochen haben, darf man das ja auch nicht vergessen. Und dann geht es ja noch weiter. Dann haben wir ja noch so eine Finisher-Konter-Sequenz hier zwischen Wildcat und Elix Skipper. Dann auch Daniels und Storm, der dann da hinterher ist, auch ein bisschen unkoordiniert teilweise. Und dann kommt ja genau das, was du angesprochen hast. Dann wird ja Chris Daniels per Handschelle an den Ring gefesselt. Und ja, letztlich ist es so, dass dann Triple X eben mit ihren eigenen Waffen geschlagen wird, weil alleine hat dann eben Primetime Elix Skipper keine Chance mehr gegen America's Most Wanted. Es gibt hier den Superkick, es gibt den Powerplex von AMW und das ganze Ding ist hier gelaufen für die drei. Es ist auch so viele Jahre später, also 19 Jahre später, wenn wir den Podcast hier aufnehmen, je nachdem, wann ihr das hört, für mich immer noch ein herausragendes Match. Es braucht ein bisschen, da bin ich bei dir, aber die letzten 10 Minuten, Alter, was feuern die denn da ab, bitteschön?
Ja, der Powerplex ist doch auch der Finisher von Triple X gewesen, oder nicht eigentlich?
Richtig, ja? Richtig. Das ist der eigentliche Finisher. Genau. Weil der Death Sentence ist ja der von America's Most Wanted.
Genau, das war genau. Halt so eine doppelte Revanche. Also einmal die Handschellen gegen sie ausgenutzt und dann diese vorangegangene Demütigung, dass sie mit ihrem eigenen Finisher platt machen wollen, dann auch nochmal ausgeglichen.
Richtig, ja.
Also sehr clever. Auch vom Booking her. Das, etwas, was man von TNA hinterher nicht mehr so sagen kann. es ist wirklich ein tolles Match. Es ist heutzutage, gerade wenn man vielleicht diese Zeit nicht erlebt hat, denn ich denke mal, uns hören jetzt nicht nur so alte Säcke wie wir, ist es, glaube ich, schwierig, in das Match reinzukommen. Wir haben es ja schon erwähnt, die Crowd ist ein bisschen seltsam, Kamera nicht so geil. und das Match an sich braucht auch so ein bisschen. Aber ich finde, dieses Six Sides of Steel, das zeigt sehr, sehr, sehr gut, was einfach Total Nonstop Action damals ausgemacht hat. Was man hinterher ja fast schon erwartet hat, wenn man da eingeschaltet hat, dass man wirklich zumindest ein, zwei solcher richtig abgefahrener, actiongeladener Matches da bekommt. Es hat mir auch richtig Spaß gemacht, nochmal abzutauchen einfach in diese Zeit. Also es gab so kleine nostalgische Gefühle einfach dabei. Ich habe ja vorhin schon Eurosport erwähnt, wo es dann lief, musste ich dran denken. Und man fühlte sich so ein bisschen zurückversetzt in eine besondere Zeit des Wrestlings, aber auch eine irgendwo auch schon längst vergangene Zeit des Wrestlings, wenn man so mal so bedenkt, wie sich TNA und eben auch die Indie-Szene entwickelt haben dann in den kommenden Jahren.
Absolut. Und du hast da vollkommen recht mit. Ne? Also das ist wirklich ein Zeitzeugnis sozusagen. Es spiegelt sehr gut das wider, was TNA damals ausgemacht hat und eben auch, in welche Richtung sich Wrestling immer stärker entwickeln sollte. Ne? Dass diese spektakulären Aktionen, dieses Brechen von Grenzen, dieses Austesten von Möglichkeiten, das haben wir immer wieder gesehen. Und das ist eben auch was teils auch bei TNA sehr stark im Vordergrund gestanden hat. Und womit sich auch TNA gerade zu der Zeit wirklich einen Namen als Alternative zu WWE gemacht hat. Das war eine coole Zeit damals, auch für mich als Fan, als Zuschauer, da so einen zusätzlichen, ja, Kanal zu bekommen, wo man eben auch so eine Art von Wrestling mal sieht und wo eben die Gewalt da gewesen ist, wo das Spektakuläre da gewesen ist. Nicht, dass WWE 2004 jetzt gewaltfrei wäre, aber trotzdem war das damals in dieser Form mit diesen jungen Leuten dann eben auch was ganz, ganz Besonderes.
Es war aufregend. Deswegen, es war richtig aufregend, das zu schauen. Und dass du gutes Internet hattest, da kannst du dich glücklich schätzen, wie gesagt. ich habe das auf Eurosport geguckt und die haben es nie gebacken gekriegt, anzukündigen, wann das denn bei ihnen läuft, ne? Dann lief das mal irgendwie an einem Freitagabend um 10 oder so. Willst du das die nächste Woche wieder gucken? Kommt's gar nicht. Darauf die Woche kommt's schon um 9 und so Sachen. Das war total seltsam. Eigentlich musste man jeden Abend auf gut Glück mal durchschalten und bei Eurosport schauen, ob nicht vielleicht TNA läuft.
Ja. Ja. Aber zumindest schon mal hier für den Anfang würde ich sagen, hiermit könnte eigentlich schon mal ganz gut einsteigen, oder? Also das ist ein Match, das kann man sich heutzutage noch gut anschauen. Das macht heutzutage noch Spaß. Action ist gut, Gewalt ist gut.
Gewalt, geil. Die wollten ballern.
Wie gesagt, bringt ein kleines bisschen Geduld mit, gerade wenn ihr die Zeit nicht selbst miterlebt habt, dass ihr wisst, was kommt. Nach ein paar Minuten wird es dann auf jeden Fall ansprechend von mir auch. Ja, klare Empfehlung, natürlich.
Ja. Hatten wir auch schon lange auf der Liste. Ich weiß, das ist irgendwie immer hinten übergefallen. Hat nur 200, über 250 Match of the Week Podcasts gebraucht, bis wir es endlich wiedergefunden haben.
So viele haben wir schon gemacht, alle. Ja. Kein Wunder, dass uns keine Matches mehr einfallen. Ja.
So sieht's aus. Aber da mache ich an der Stelle auch die Decke drauf, würde ich mal sagen. Chris, hast du noch finale Worte?
Nicht groß, aber wenn euch das Match gefällt, also schaut's auf jeden Fall an. Stöbert mal ein bisschen auf dem YouTube-Kanal von Impact Wrestling. Da sind ganz, ganz viele alte Matches und alte Pay-Per-Views auch komplett dann drauf. Es lohnt sich bei vielen, sich das mal anzugucken.
Ja, unterschreibe ich so. Jetzt habe ich mich übrigens auch immer wieder dabei, dass ich da mal reinschaue. Natürlich noch angenehmer, wenn man YouTube Premium hat und keine Werbung dazwischen hat. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Da mache ich an der Stelle hier den Deckel drauf und sage wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.